Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Nina Erle. Nina ist freie Rednerin. Sie ist Wortgeberin, Begleitstimme, Hotelfachfrau und Podcast-Host. Ja, und wir gehen heute gemeinsam auf die Suche nach dem Redesinn. Nina, jetzt grüße ich dich erstmal.
Ja, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Und schön, dass wir es hier so gemütlich haben, wenn ich nach draußen schaue. Heute regnet es wie in Strömen.
Genau. Ja. Bisschen ungemütlich.
Ja, nee, hier ist gemütlich. Ja,
aber ich wollte gerade sagen.
Umso gemütlicher.
Hier drin geht es uns gut.
Ja, sehr, so ist es.
Du, jetzt hatte ich es ja schon angekündigt eben. Du bist Rednerin.
Genau.
Ja, ist eigentlich eine faszinierende Geschichte. Wie kommt man dann dazu, Rednerin zu werden?
Das sind zwei Paar Stiefel. Wie kommt man dazu und wie wird man es?
Okay.
Und ich versuche mich kurz zu halten. Als ich die Idee vor gut 7 Jahren, also ich bin im verflixten 7. Jahr, die Idee hatte, durch Zufall, weil mich immer wieder Freunde gefragt haben, Nina, du kennst doch so viele, gibt's nicht jemand, der uns eine freie Trauung machen könnte? Und ich habe überlegt, habe meine Freunde gefragt, habe meine Kollegen gefragt und es gab tatsächlich in dieser Zeit kaum jemanden. Und wenn es jemand war, eher ein pensionierter Pfarrer, also ich sag mal, jugendlich frisch war da jetzt wenig unterwegs. Damals war ich nur jugendlich frisch. Und dann habe ich echt ganz arg recherchiert, was muss man werden, was muss man machen, was muss man tun, wie funktioniert das ganze System, weil ich es spannend fand. Hab's dann bei Freunden auf Hochzeiten, also nach Absprache natürlich gesagt, hey, ist okay, wenn ich euch als Freundin eine kleine Rede schreibe. Hab dann die Hochzeitssaison genutzt und wurde daraufhin von Freunden angefragt und gebucht. Hab dann beschlossen, eine Homepage zu machen, war innerhalb von 3 Monaten ausgebucht fürs Folgejahr. Und das ist die ganze Erfolgsgeschichte. Damals gab's aber auch noch nicht so viele Agenturen, die diese Coachings und Weiterbildungen angeboten haben, weil heute bildet gefühlt jeder aus.
Ja.
Und die Corona-Welle war natürlich perfekt dafür, dass ganz viele gesagt haben, oh, ich bilde mich weiter, ich mache was Spannendes. Und seitdem gibt es natürlich ganz, ganz viele von uns. Also ich habe da großes Glück gehabt, zur richtigen Zeit die richtige Idee zu haben.
Also du hast ja gerade gesagt, du machst es jetzt im verflixten 7. Jahr.
Genau.
Jetzt muss ich noch dazu sagen, weil ich fand das eigentlich einen der überraschendsten Aspekte, dass du beides machst.
Ja.
Also du machst sowohl Hochzeiten als auch Trauerreden.
Genau.
Ja?
Da bin ich ein bisschen reingerutscht. Also das Thema Trauer, Tod, das war immer schon für mich so gar kein Problem. Also ich kann da super drüber reden. Ich sage auch, wenn ich mal stirb, dann, ich weiß, das können manche gar nicht, das vertragen die nicht. Egal warum, ist auch völlig in Ordnung. Das hat mir noch nie was ausgemacht. Im Gegenteil, ich fand es sogar immer interessant. Ich war zum Beispiel auch mal bei einem Vortrag von Marc Benecke. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Das ist Medical Detectives. Früher hast du es nicht gesehen.
Aha.
Dieser, oh Gott, wie heißt der nochmal? Nee, Pathologe ist es nicht. Kriminalbiologe ist es. Genau. Und der macht Vorträge eben um, da geht es um Kriminalfälle, um
Ach,
Todesfälle
doch,
und so weiter. Genau. So ein bisschen
der
mit Glatze, mit den Ohrringen und so ein bisschen gothic.
Ist das einer, der über den Madenbefall sagen kann, wie die Leiche ist?
Also ein bisschen gruselig, ja. Und ich hatte das schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich habe 4 Kinder und die sind damals so ziemlich klein gewesen. Und ich musste natürlich überlegen, okay, was kann ich überhaupt schaffen? Weil die Geister, die man ruft, muss man auch bedienen können. Und ich wusste, der Markt ist da und dann bin ich tatsächlich... Da kam Tag X, da kam der Anruf, du Nina, Mutter ist gestorben, kennst du das machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe das noch nicht gemacht. Also ich habe zwar schon mal einen Lebenslauf für jemanden runtergelesen während einer Trauerfeier, aber eher privat. Und habe gesagt, das ist wurscht, wir wollen, dass du das machst. Und dann haben wir die erste Trauerfeier zusammen gestaltet und daraufhin, selbst der Bestatter Nina, das hast du gut gemacht. Und habe ich gedacht, okay, cool, liegt mir wohl auch dieses Thema. Mhm. Muss mir auch gucken, ob das ankommt. Und ja, daraufhin lief es dann einfach auch so ein bisschen tröpfelsweise und je mehr man macht, desto mehr ist man im Gespräch, desto mehr kommt über Mundpropaganda, das kommt natürlich ganz viel über Bestatter, die mir inzwischen natürlich auch vertrauen und ja, wenn man da so ein bisschen sich seinen Namen erarbeitet hat, sage ich vorsichtig, weil jeder hat ja seinen Stil. Ich bin eher so ein bisschen die Direkte, die wir schmunzeln auch mal bei einer Trauerfeier, also ja, es ist nicht alles nur super traurig, traurig ist es sowieso und wir schauen, dass wir das Leben in diesen Tag nochmal bringen. Und egal, ob das jetzt drum geht, ist eine Rednerin jung, alt, ist es ein Mann, ist eine Frau. Jeder hat so sein, oh, mir wär's lieber, es macht ein Mann, lieber eine Frau, lieber älter, lieber jünger. Ja, und glücklicherweise gibt es da einen Markt für mich. Und viele sind sogar recht froh, dass ich komme und sage, okay, jetzt sprechen wir eben, wie wir es machen. Und viele sagen mir im Nachhinein, oh, sie haben so Angst vor dem Gespräch gehabt, aber sie haben schon lange nicht mehr so viel gelacht wie heute.
Also.
Und das, weil wir einfach ans Schöne denken und sie mir so viel erzählen dürfen und können, das hätten die gar nicht erwartet. Und ja.
Ich glaube, wer dich erlebt, der spürt, dass du in die Situation und in die Menschen hineinspürst.
Versucht man immer.
Ja, ich sage es mal, Empathie hat man oder man hat sie nicht. Das ist für mich wie Charisma.
Ja.
Und du hast offenbar einen Zugang zu Menschen. Ich glaube, das ist für viele auch ganz heilsam, gerade im Trauerprozess. Ja. Aber natürlich auch beim glücklichsten Tag.
Ja. Ja? Bei beidem. Es sind beides emotionale, die emotionalsten Tage im Leben unter anderem. Gell? Ja. Klar kommen noch Geburten und andere schöne Sachen oder traurige Sachen. Aber das gehört schon so zu den Top 5 der emotionalsten Tage in so einem Leben.
Und ich glaube, weiß ich aus eigener Erfahrung, manchmal ist es viel einfacher, fremden Menschen seine Gefühle anzuvertrauen als irgendwem anders.
Das geht mir, also wird mir vielleicht selber auch so gehen. Und ich sag auch immer zu Freunden und Verwandten, wenn irgendwas im Raum schwebt, dass ihr müsst mich fein nicht fragen. Ich verstehe das voll, wenn ihr eine neutrale Person braucht und wollt. Und bin ich manchmal sogar eher froh, wenn sie sagen, du, wir hätten gern jemand, der uns, sei völlig in Ordnung. Also bin ich eher froh, wenn man das weiß, dass man das so möchte. Es gibt ja Möglichkeiten und ich unterstütze da sogar gern, jemanden zu finden dann.
Ja, sehr schön.
Ja.
Wie kriegst du den Übergang hin? Hast du eine Art Schleuse? Inwiefern? Wenn du dann zu deinen vier Mäusen nach Hause gehst?
Nee, das ist wirklich, für mich ist das alles Leben. Klar, einmal geschäftlich, privat, natürlich gibt es eine Trennung. Aber ich komme wirklich von ganz, ganz, ganz schlimmen Schicksalsschlägen, also aus den Gesprächen raus und hole meine Kinder vom Kindergarten ab zum Beispiel. Und ich bin da so dankbar. Also ich nehme da ganz viel Dankbarkeit mit, gerade wenn ich jetzt aus den schweren Gesprächen rauskomme und denke mir, wow, ich habe vier gesunde Kinder, uns fehlt's an nichts, wir haben ein Dach über dem Kopf, uns geht's soweit gut. Also dieses Jammern auf höchstem Niveau ist ja in Deutschland und auch vielleicht in Österreich so ein bisschen verankert. Und das habe ich mir eigentlich ziemlich abgewöhnt. Oder war ich eh noch nie der Typ dafür, aber seitdem lebe jeden Tag, als wäre es der Letzte.
Ja.
Und kuschel deine Kinder und wenn daheim halt mal ein Saustall ist, dann ist es halt an dem Tag ein Saustall. Aber das Gefühl ist da und dieses Bewusstsein. Ja.
Aber die Klarheit, die strahlst du auch aus.
Ja, okay.
Ja. Aber die ist auch notwendig, sonst würden dir die Menschen ihre Geschichten und ihre Last nicht anvertrauen.
Ja. Ja, ich glaube, das hat man immer, ich sage immer so zum Spaß im Privaten, aber bei mir steht Mutter Teresa auf der Stirn, weil bei mir kommt natürlich auch privat, boah, ich muss mich mal kurz auskotzen. Aber das ist ja gut so und Gott sei Dank, ich habe glücklicherweise, warum auch immer, eine relativ hohe Resilienz und die gebe ich auch gern mit. Also ich bin da gern für die Leute da, manche sagen ja auch Helfersyndrom. Natürlich gibt es Grenzen, aber ich glaube, es gibt schon Menschen, die da einfach sehr empathisch und ich schwätze zwar viel, aber ich kann auch gut zuhören. Und ich glaube, das ist halt das Thema, was man gerade in dem Beruf auch braucht. Einfach mal Schnabel halten und zuhören. Und dann ganz wichtig auch filtern. Weil es gibt natürlich Gespräche, egal ob das jetzt Trauung oder Trauer ist. Da sitzen, ganz selten bringen auch Brautpaare Trauzeugen zum Beispiel zum Gespräch mit. Und wenn halt 5 Leute gleichzeitig was erzählen, also das zu sortieren, da muss ich dann auch manchmal sagen, so, jetzt, Entschuldigung, ich muss das mal ganz kurz unterbrechen, weil sonst keine Chance, das durchzuarbeiten, gell. Ja.
Sehr schön. Und was man bei dir auch spürt, du hast es irgendwo mal gesagt, ist das Erfüllende. Ja.
Ja.
Und ja. Das ist das, was ich immer sage. Menschen, die irgendwie ihren Sinn gefunden haben, ihr Wofür, die strahlen. Und die strahlen was ab, was andere ansteckt. Ja?
Ja.
Das macht es dann auch aus, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da du die zwei, es gibt eigentlich nur noch diese beiden Tage in unserem Leben. Alle anderen Rituale sind ja weitestgehend ausgeixt worden. Also es ist die Hochzeit auf der einen Seite und das ist die Beerdigung. am Ende des Lebens. Und eigentlich ist es Hochzeit, ja, ja, und genau. Abschied. Und Abschied.
Ja. Ja. Das ist auch, ich sag immer, das sind eigentlich die einzigsten beiden Tage, wo die Familie wirklich im Großen und Ganzen mal wieder zusammenkommt. Ja. Klar, bei der Hochzeit im Positiven und ausgelassen feiern, aber auch bei einer Trauerfeier, bei einem Abschied, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Umstände mal an, warum die Abschiedsfeier stattfinden muss. Auch die können tatsächlich ins Positive umschwingen, im Sinne von, wenn es jetzt auch ein sehr erfülltes, langes Leben war zum Beispiel, da wird wirklich danach nur gegessen, trunken, gelacht, einfach übers Leben geschwärmt. Mhm. Und ja, manchmal sind die Familien wirklich auf der ganzen Welt verteilt und dann kommen die alle wieder zusammen und freuen sich, auch wenn es ein trauriger Tag ist, dass man sich wieder sieht.
Da kriege ich jetzt selbst Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ja, 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 weil es so ist.
Auch eine Hochzeit, das sage ich mal ganz gern, ja, je nachdem, wenn es passt. Das ist ein Fest, das in dieser Konstellation so nie wieder stattfinden wird, gell? Weil das sind ja beide Familien, die sich dort treffen. Es gibt ganz selten sogar mal den Moment, dass sich die Familien vorher noch nie gesehen haben.
Ja, ja.
Und dann sage ich auch mal, lernt euch kennen, habt Spaß miteinander, nehmt die Situation an und macht's was draus, weil das ist einzigartig, absolut einzigartig.
Ich habe letztens einen Post rausgegeben mit dem Satz, glücklich wird, wer andere glücklich macht.
Ja. Ja? Das stimmt.
Und du machst Menschen glücklich, weil ich sag's mal, die Hochzeitspaare auf jeden Fall.
Ja.
Ja? Was habe ich gelesen? 120 hast du immerhin schon.
Ich glaube, es sind mehr auf der Homepage haben wir, die habe ich vor 2 Jahren neu gemacht, da hat man mal irgendwas halt reingeschrieben, dass was drinsteht. Ja, also dass man sieht, okay, sie ist jetzt nicht erst seit einem Jahr unterwegs, sind inzwischen echt schon deutlich mehr und Trauerfeiern sind es auch schon viele. Aber man kann auch Angehörige glücklich machen
natürlich, mit einer schönen.
Das ist immer.
Genau.
Ich erinnere mich nur gut an eine Situation. Das war eine sehr große Trauerfeier, auch nach langer Krankheit, also nicht so schön. Und dann kam ein Gast, also niemand von der Familie zu uns, und der Bestatter steht neben mir und die Dame sagt zu mir, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber es war voll schön. Und dann hat der Bestatter mir gleich das Wort abgeschnitten und gesagt, ja, das darf man sagen, dass es schön war. Und das ist auch gut so. Die Leute trauen sich fast nicht zu sagen, dass es schön war, weil darf man das überhaupt schön finden? Weil es ist ja eigentlich was Trauriges. Ja, ein Abschied darf und soll sogar schön sein. Das soll mit einem guten Gefühl, auch wenn das Herz schwer ist, darf mit einem guten Gefühl begleitet sein.
Ich muss dir sagen, ich würde das sofort unterschreiben. Ich finde, auch wenn sich das jetzt im ersten Moment vielleicht etwas schräg anhört, ich finde Beerdigungen sehr schön.
Ja.
Das sind super schöne Tage, nicht wegen dem Anlass, sondern in erster Linie eigentlich deswegen, weil es kommt so selten vor, dass ganz viele Menschen in einem Raum sind und an eine Person denken im gleichen Moment. Das hat so viel Kraft.
Ja. Und diese Ruhe oft. Also
weil sie alle in sich gehen und ihre Gedanken demjenigen schenken, der jetzt von uns gegangen ist.
Da fällt mir gerade noch was dazu ein, wenn du sagst, es ist schön, wenn alles so. Ich habe mal gelesen, und das ist so ein bisschen mein Mantra, wo ich auch versuche, ein bisschen mit dem Alltag mitzunehmen. Warum sagen wir den Menschen nicht schon zu Lebzeiten all das, was wir während der Trauerfeier sagen? Mhm. Auch ein schöner Spruch immer, den ich immer wieder höre, es wird nirgends so viel gelogen wie auf einer Trauerfeier oder auf einer Beerdigung. Kann ich nur bedingt unterschreiben, weil ich kann natürlich nur mit den Informationen arbeiten, die mir gegeben werden. Ob wie viel Wahrheit oder wie viel Nicht-Wahrheit da drin steckt, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich finde, man sollte viel mehr im Alltag und im aktiven Leben und nicht erst, wenn es dem Ende zugeht, zum sagen, hey, du bist toll, wow, schau mal, was du leistest. Ich finde es toll, dass du dies und jenes gut kannst und danke. Das kommt manchmal zu spät. Mhm. Und deshalb, vielleicht hört ja der ein oder andere zu oder die ein oder andere, wo sagt, oh, stimmt, eigentlich hat Mama richtig verstrucken, weil sie mich so gut unterstützt, was ich ganz viel immer mache. Bei mir ist das ein Riesenthema, weil immer diese Geschenke und so weiter, das ist die eine Sache. Ich finde dieses Materielle, es hat ja fast jeder alles, was er braucht. Aber so ein richtig ehrlich liebes Wort oder auf Papier mal, auf einer richtig schönen Karte, wer kriegt es noch? Wer macht es schon?
Ich sag, die einfachen Dinge, die gar kein Geld kosten, wie du sagst, mal ein paar Gedanken zu Papier bringen. Oder sagen, wir gehen morgen mal spazieren.
Genau. Oder ich hol dich ab, hast Zeit, wir gehen frühstücken. Ich hol dich ab, du musst dich um nichts kümmern, sei mein Gast. So. Oh, da geht doch jedem das Herz auf.
Es ist, ich sag's mal, die Freundlichkeiten, die kleinen alltäglichen Freundlichkeiten.
Die kleinen, ganz großen, die die erstmal sind, ganz klein aussehen, aber genau, eigentlich aber ganz
die eigentlich
groß
eine große Wirkung haben, ja. Die sind so viel mehr wert als jedes gekaufte Souvenir, mhm. Ja, oder kleine Geschenk, was man gedankenlos, da müssen wir, für die Tante müssen wir noch was holen.
Und das ist was, das ist auch so ein Ding, ich kriege ja wahnsinnig viele Lebensgeschichten erzählt. Oft natürlich auch von erwachsenen Kindern über ihre Eltern, die versterben. Mhm. Und die erinnern sich nicht an den Reichtum, die erinnern sich nicht an den Mercedes, an was die sich erinnern. Bei uns durften immer alle Freunde sein und die durften sogar mitessen und die haben mit uns Karten gespielt, die ist mit uns in Spiele lang gegangen, die haben was mit uns getan, gemacht, die haben uns gesehen als Kind, die haben uns nicht, wir haben keinen Ärger gekriegt, wenn wir einen Blödsinn gemacht haben, die haben uns geholfen, aus dem Ärger wieder rauszukommen. Jeder sagt, wir haben finanziell ging es uns schon gut und so, aber das interessiert niemanden unterm Strich, sondern dieses, wie war man zueinander, wie hat man einander wirklich gesehen und nicht nur, ich schaue dich an, sondern auch hinter die Kulissen. Und das versucht man natürlich auch ein bisschen mitzunehmen.
Aber das Schöne ist, das fand ich an deiner Geschichte so interessant. Du kannst ja den Ehepaaren aus deiner Erfahrung der Trauer reden. Ja. Also wenn, du kriegst ja quasi ganz viel Leben erzählt, ja. Und du kannst ja jetzt aus den erzählten Leben so ein paar Empfehlungen ableiten.
Das
ja?
mache ich tatsächlich gar nicht.
Ah, nein.
Nein, weil die kommen ja zu mir und möchten ihre Hochzeit planen. Mhm. Der werde ich ja einen Teufel tun und denen irgendwie erzählen, wie es gut wird. Mhm. Das ist ja alles gut in so einem Moment, wenn man die Hochzeit plant. Ich gebe natürlich im Sinne der Feier an sich einen Tipp. Zum Beispiel, hey, nehmt euch mal 5 Minuten auf die Seite, stellt euch auf eine Empore und guckt auf eure Feier so wirklich aus der Vogelperspektive und genießt es für euch und
hier
seid nicht nur, genau, und seid nicht nur im Strudel drin, weil das ist, der rennt an einem vorbei, der Hochzeitstag. Aber wenn man sich mal wirklich so, ich habe jetzt auch, nächsten Samstag habe ich eine Hochzeitsparty, sagen, sie wollen nach der Trauung erstmal, dass die Gäste was trinken gehen und sie nehmen sich raus. Sie gehen, ich weiß nicht, in den Saal irgendwo und haben dann ein bisschen Zeit für sich. Und solche Dinge gebe ich natürlich schon mit. Aber jetzt auf die Ehe oder aufs Zusammensein, das fände ich fast schon so ein bisschen übergriffig, weil ich kenne die ja nicht wahnsinnig gut, so gut wie es nötig ist natürlich für die Feier. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Das würde ich mir tatsächlich nicht rausnehmen. Da bin ich dann doch mehr Zuhörer als aktiv Tippgeber.
Ja, ich dachte jetzt eher so an die Geschichte, dass Leute am Ende des Lebens rückblickend nicht die Sachen bereuen, die sie falsch gemacht haben, sondern die sie nicht gemacht haben.
Richtig.
Und allein so ein Satz dem Paar mitzugeben, überlegt euch, was ihr rückblickend vielleicht gerne gemacht hättet, und macht's.
Genau.
Solange.
Das ist dann was, das kann man vielleicht mit 1-2 Sachen in die Rede dann so reinschmuggeln, so ich wünsche euch irgendwie halt dies und jenes und. Aber ja, das immer mit Vorsicht zu genießen, weil
weiß.
Da kann sich der ein oder andere, also das ist allgemein beim Redenschreiben ein sehr schmaler Grad. Worte haben Macht, sehr viel Macht.
Ja.
Und ich bekomme auch ab und zu von Kollegen, also anderen Dienstleisterkollegen, die sehr viele Reden sehen. Ich sehe ja nicht so viele, ich halte sie mehr. Mensch, der oder die hat das und das gesagt und das fand ich irgendwie voll komisch. Ich bin tatsächlich dankbar dafür, dass mir sowas dann halt nicht passiert. Weil man kann wirklich mit einem Satz, der gar nicht böse gemeint ist, aber der dann trotzdem ungünstig sein kann. Und das ist mir sicherlich auch schon passiert, da will ich mir gar nicht heilig sprechen, aber dieses Bewusstsein muss man sich halt wirklich regelmäßig, es ist mir selber sogar bei einer Trauerfeier mal passiert, da habe ich gesagt, eine unbeschwerte Kindheit. Und dann habe ich um 5 Ecken im Hintergrund mitbekommen, dass es hieß, wie kann ich sowas sagen, der gute Mann ist im Krieg aufgewachsen. Mir wurde aber erzählt, dass ich wusste, dass es Kriegszeit war, aber es war eine sehr behütete Familie. Also ich unterscheide immer zwischen der Gesamtsituation und aber der einzelne Mensch. Und da habe ich auch gemerkt, wow, okay, das sollte nicht passieren. Aber in dem Moment, weiß ich gar nicht, konnte ich was dafür, konnte ich nichts dafür, weil ich das so aufgenommen hat in seiner Bubble, wie man es so schön sagt, hatte er eine schöne Kindheit. Er hat Mama, Papa gehabt, er war geliebt. Gut, dass außenrum das Chaos war, ja, klar. Und ein kleiner Satz und schon.
Ja, wobei ich dir sagen muss, da bist du natürlich auf das angewiesen, ja, was dir die Menschen berichten. Und ich kann dir von meiner Mutter sagen, die 1941 geboren ist und auch die ersten Jahre mittendrin im Kriegsende erlebt hat.
Im Chaos,
die schwärmt von dieser Zeit. So irre es klingt.
Ja.
Sie sagte, das war für sie, da konnte man im Luftschutzbunker, durfte man länger aufbleiben.
Sie kannten es nicht anders. Hört sich jetzt
genau.
Gell? Aber
ich will nur sagen, für uns heute klingt das wie die Hölle,
ja,
aber für die damals war es vielleicht in der Wahrnehmung was ganz
anderes. Gar nicht so schlimm, ja, genau, auch wenn sie es jetzt platt anhört, aber ja.
Ja, also deswegen.
Aber das ist, aber da sieht man kann auch nie alle gleich abholen. Nein. Das sage ich auch mal, sage ich zu meinem Brautpaar immer, sei, ich werde eure Fußballerkollegen nicht gleich abholen wie eure Omas zum Beispiel. Ich hoffe, dass ich jeden so gut es geht abhole, aber das Wichtigste ist, dass ihr glücklich seid und dass die grundsätzliche Stimmung schön und abholend und mitreißend ist. Aber jeden Einzelnen, es wird immer irgendwo jemanden geben, der sagt, oh, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder das war mir zu humorvoll oder das war mir zu wenig humorvoll. Das ist Risiko des Lebens. Berufsrisiko.
Ja, aber auf der anderen Seite, Dinge, die man oft macht, die man gerne macht, die werden auch immer besser. Also insofern gehst du mittlerweile auch mit einer ganz anderen Erfahrung, mit einer Routine in die Reden rein.
Und trotzdem, solange ich mein Lampenfieber habe, mache ich es noch. Wenn ich es nicht mehr habe, höre ich auf.
Ja.
Das ist bei mir so die goldene Regel, weil wenn mir der Tag nicht mehr so wichtig ist, dass ich selber eine gewisse Nervosität mitbringe, natürlich trotzdem professionelle Arbeitsweise und so weiter, aber so diese gewisse Anspannung, die muss sein, weil es ist einfach so wichtig, der Moment.
Das finde ich übrigens jetzt super schön, dass du das ansprichst, weil das ist etwas, was viele auch im Business als Schwäche ausmachen. So nach dem Motto, wenn jemand, der vorne steht und präsentiert, anfängt zu schwitzen und ist nervös und das sage ich, Leute.
Das zeigt doch aus, dass ihm was dran liegt.
Ich wollte gerade sagen, wenn es ihm nicht wichtig ist, dann ist er nicht nervös.
Ja.
Aber ich selbst bin auch höchst aufgeregt, wenn Dinge passieren, die mir wichtig sind. Bis hin dazu, dass man anfängt zu zittern und man lässt was fallen und man kann.
Aber ich glaube, da kippt die Grundstimmung so allgemein langsam, dass es auch wieder wertvoller ist, nahbar zu sein. Mhm. Weg von dieser Perfektion hin zum authentischen Reden. Und das ist natürlich mein Steckenpferd. Ich bin keine, die da hochprofessionell Instagram-like und Pinterest-mäßig vorne steht. Wir haben schon gelacht, dass uns die Tränen gelaufen sind. Wir haben geheult. Ich habe letztens bei einer Trauerfeier mir die Stimme weggebrochen, weil es wirklich ein ganz, ganz, ganz extrem emotionaler Moment war. Da war ein recht erfahrener Bestatter bei mir, mit dem mache ich viel. Ah, Nina, hat's die vorher auch schnell putzt? Da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ja, und ich schäme mich dafür überhaupt nicht.
Nein,
wenn
schön.
Du bei mir vorne gestanden wärst, wär's dir vielleicht ähnlich gegangen. Also natürlich musst du eine gewisse Professionalität mitbringen. Ich kann nicht bei jedem Einzug bei einer Braut heulen. Ich kann nicht bei jedem Trauerfall mitheulen und kein Wort rauskriegen. Ja. Aber in Extremsituationen, da sage ich dann, okay, muss jetzt auch erstmal einmal kurz durchatmen. Und das ist doch total menschlich und zeigt doch, dass ich einfach voll dabei bin und nicht nur Job XY mache, sondern ja, ein Teil davon bin. Das war echt, oh, hat es dir halt auch putzt. Eieiei, du hast nur blöd angeschwätzt. Aber so läuft's halt, gell?
Also ich finde dieses Thema so schön, so emotional. Und was du mir noch erzählt hast, ist, es gibt nicht so viele Junge. Ja,
Inzwischen schon. Aber so vor 7, 8 Jahren gab es halt so hauptsächlich die pensionierten Pfarrer oder weit weg halt jemanden.
Ja, aber du hast noch eine andere Qualität, ja, dass du sagst, dir ist eigentlich verhältnismäßig egal, wer da auf dich zukommt. Ob das 2 Mädels sind, 2 Herren, gemischte Paare. Und es könnte auch mal vorkommen, hast berichtet, dass es keine Ringe gibt.
Ja, also bei uns, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das Thema freie Trauung an sich kennen. Inzwischen viele, aber es gibt tatsächlich noch viele, die es nicht können. Das bedeutet, ach, ich ersetze dem Pfarrer, ist jetzt sehr platt gesagt, aber es macht's verständlich. Also es ist keine kirchliche Zeremonie, sondern eine freie. Das heißt, wir müssen gar keine Ringe tauschen, wir müssen nichts aus dem Gotteslob singen. Wir können wirklich AC/DC an Musik spielen. Ich bin schon barfuß bei Reggae auf der Wiese gestanden.
Sensationell.
Alles. Also wir haben schon Schlösser vom Keller bis ins letzte Türmchen gemietet gehabt und da ganz exklusiv gefeiert in irgendwelchen Schlosskellern. Also man kann wirklich machen, auf was man Bock hat. Ich sage immer, alles, was im legalen Bereich ist, ich bin dabei. Ja, wichtig ist halt, das ist bei mir wirklich vom ersten Buchstaben bis zum letzten von der Rede individuell geschrieben. Natürlich hat man natürlich so seine, inzwischen, wie man die Leute empfängt, natürlich ist das ähnlich. Aber so die große ganze Trauung ist komplett individuell für das Brautpaar geschrieben und auch organisiert im Sinne vom Ablauf. Also es gibt natürlich, machen gewisse Dinge Sinn, wie der Einzug und Ringtausch und so weiter. Wenn man die Ringe tauschen will, Ja-Wort. Will ich nur Ja sagen? Will ich ein Eheversprechen schreiben? Es ist mir hart gesagt wurscht. Hauptsache, ihr seid glücklich. Und ich stehe euch, da hat letztens auch Familie zu uns gesagt, egal was man euch gefragt hat, ihr habt immer gesagt, das ist kein Problem. War zwar ein Trauerfall, aber das gilt auch in dem Fall für Hochzeiten. Alles, was realisierbar ist, setzen wir mit euch um. Und das ist halt, glaube ich, auch so eine Haltungssache. Ich bin da kompliziert, sondern wir finden Lösungen. Mhm. Und wenn ihr irgendwas im Internet gesehen habt, dann gucken wir uns das zusammen an. Können wir es umsetzen? Ja, nein, vielleicht. Viele Dinge sind halt auch im Internet schön anzuschauen, in der Realität aber doch hakelig umzusetzen. Und da habe ich halt inzwischen einen Erfahrungswert, wo ich sage, ja, ich kenne das, ich weiß, es ist gut und sieht toll aus, aber ich habe einen Vorschlag, wie wir es in der Realität einfach ein bisschen runder umsetzen können, weil manche Dinge einfach wahnsinnig langwierig sind. Und dann können wir da mit Rat und Tat zur Seite stehen und das so machen. Deshalb Ringe machen fast schon noch alle, aber ich habe auch Paare, die sagen, nee, wir haben es am Standesamt einmal getauscht, das brauchen wir jetzt an der freien Trauung auch nicht. Oder sie machen es am Standesamt gar nicht und nur während der freien Trauung. Weil auch am Standesamt muss man keine Ringe tauschen. Das wissen viele gar nicht. Man kann theoretisch in Jogginghose ins Büro gehen und unterschreiben. Ja.
Und wie ich von dir gehört habe, man kann sich die Ringe auch tätowieren lassen.
Ja, kann man auch. Ich weiß, es machen aber nicht viele Tätowierer, weil das natürlich ein ganz sensibler Bereich ist. Zum Tätowieren geht's, glaube ich, aber der scheinbar nicht lange schön bleibt, habe ich mir oft jetzt sagen lassen, weil ich habe immer mal wieder jemanden gesucht. Und das ist einfach ein sehr bewegliches... Ja, keine Ahnung. Ich müsste jetzt einen Tätowierer erklären, aber das bleibt scheinbar nicht lange schön.
Okay.
Ja, also ich habe es selber noch nicht oft gehabt, aber ich habe gerade bei einer Kollegin gesehen, da hat es für die Gäste nach der Trauung, wer wollte, konnte sich noch ein Tattoo stechen lassen zum Beispiel. Also so als,
okay.
Es gab eine Fotobox und eine Sweet ja, Candy Bar und einen Tätowierer. Das wird angenommen, doch.
Ja, ja, ja. Und nochmal, da würde mich jetzt interessieren, was war das deiner Meinung nach krasseste, was dir da widerfahren ist?
Also was ich immer wahnsinnig krass finde, wenn so Dinge sind, das Brautpaar kommt mit dem Helikopter oder solche Dinge, was ich als Normalsterblicher halt einfach so nicht erlebe, gell?
Ja, ja.
Oder eben, wie ich vorher erwähnt habe, das ganze Wochenende ein Schloss gemietet, wirklich, der hat mich dann rumgeführt bis ins letzte Türmchen, wo eine Tischtennisplatte drin stand. Also wir waren höher, als dass der Helikopter geflogen ist, also... Dann war ich auch mal in der Nähe vom Gardasee in so einer ganz verwunschenen Location. Das war bis heute. Da hat mir die Braut immer Fotos geschickt und mir dachte, ja, sieht echt schön aus. Und wo ich dann da war, habe ich wirklich gedacht, und ich bin eigentlich jetzt nicht so Fairy Tale und wow, aber ich bin da rein und habe gedacht, ich komme in eine andere verwunschene Welt. Also wirklich mit so ganz tiefen Trauerweiden, da ist ein Fluss durchgeflossen, den hast du aber nicht gehört, weil der so langsam, also da kommst du an Ecken dieser Erde, oder dieser Region, wo du einfach sonst nie hinkommen würdest. Also manche Orte haben so eine ganz eigene Atmosphäre und eine ganz eigene Magie. Naja, Magie kann man es nennen. Mhm. Was nicht heißt, dass die besser oder schlechter sind als die, die ich hier regelmäßig in den typischen Locations mache. Die haben alle ihren Reiz. Aber das sind natürlich so Dinge, die nachhaltig in Erinnerung bleiben, wo man nicht so oft ist und doch schon sehr exklusiv sind.
Du schaffst Erinnerungen.
Ja.
Ja, ja, ja. Das ist halt
wir schaffen Erinnerungen, also die ganze, alle, die dabei sind.
Ja, genau. Was ein schönes Thema. Und wie kam es denn dazu, dass du dann ein Podcast mit Musikuntermalung? Wie heißt das so schön?
Na, Beats und bla, bla, bla. Ja, also Musikuntermalung gibt's im Podcast nicht, aber es kam daher, ich habe ein Reel auf Instagram, glaube ich, irgendwie gepostet. Da war im Hintergrund die Musik von einem befreundeten Pianisten und ich habe dazu im Background irgendwas gesprochen und der schreibt zu Gaudi drunter, wow, das hört sich voll cool zusammen an mit der Musik, mach doch mal einen Podcast. Dann sagt meine Freundin Sina, die DJ ist, boah, lass uns machen. Mhm. Und ich sag, nee, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe gar keine Lust auf die Technik. Keine Lust. Ja. Und sie war dann so Feuer und Flamme, hat gesagt, sie kümmert sich um alles, du musst die bloß nahe setzen und schwätze, hat sie auch schön schwäbisch gesagt. Ja, und seitdem haben wir einen Podcast. Das ist einfach auch passiert. Ich rutsche da immer in so Dinge rein.
Also, ich kann es nur empfehlen. Ich habe zweimal reingehört. Ja. Hört euch das mal an. Ja. Ja. Beats und bla bla.
Ja, ist ein bisschen eher mehr aus der Gaudi raus. Das ist ja kein großer Sinn. Wir erzählen so ein bisschen über Hochzeiten, über Fails, über schöne Momente. Ja, zum Beispiel Alkohol auf Hochzeiten. Das ist auch ein Riesenthema, ja, gell? Und da haben wir natürlich was zu erzählen. Und ja, kann man mal reinhören, wenn man will. Das ist ganz lustig.
Wunderbar. Du strahlst.
Ja, ich bin eine Frohnatur.
Genau.
Kann es nicht ändern.
Liebe Nina, lass dir tausend Dank sagen für die Zeit. Es war ein echter Spaß.
Ich habe zu danken. Das kam sehr überraschend, aber ich freue mich riesig, dass
wir
das zusammenkommen.
Ja, genau. Weil ich glaube, das Wort, du hast es vorhin gesagt, das Wort hat so viel Kraft und so viel Energie.
Ja.
Manchmal wird es ein bisschen unterschätzt.
Ja.
Und deswegen finde ich den Redesinn so wichtig. Und er kann viel bewegen.
Ja.
Und gerade bei deiner Arbeit mit Menschen kommt das Sinnstiftende irgendwie ja fast täglich vor.
Absolut. Und jeder kann das auch ein bisschen in seinem eigenen Privaten mitnehmen und sagen, hey, ich achte nur ein bisschen drauf und gelingt mir auch nicht jeden Tag, aber wenn man das so ein bisschen mit ins Bewusstsein nimmt und vielleicht auch die Dinge mal ausspricht, bevor es dem Ende zugeht, dann kann man da wirklich ganz viel Schönes auch bewegen.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir.
Ich habe dir zu danken.
Alles Gute.
Dir auch. Danke dir.
Danke dir.